Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Weinnasen, es ist mal wieder Donnerstag und Donnerstag ist Weintag. Und als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bei allen Hörern und Fans für den Support und die vielen, vielen netten Nachrichten auf allen Kanälen bedanken. Super auch, dass ihr so zahlreich immer an unserem Gewinnspiel teilnehmt. Macht weiter so und vergesst auf keinen Fall den Podcast zu abonnieren und uns mit 5 Sternen zu bewerten. Und natürlich schreibt schöne Kommentare in die ganzen Podcast-Plattformen. Wir lesen uns die alle durch und freuen uns darüber über die Maßen. Mein heutiger Gast ist der Herr. Über ein Team von rund 800 Leuten in seinem Wohnzimmer finden etwa 16.000 Gäste Platz. Er ist seit über 30 Jahren in der Veranstaltungsbranche und er kennt alle großen Stars persönlich. Trotz rund 160 Veranstaltungen im Jahr bleibt der begeisterte Hobbypilot immer ruhig und gelassen, denn als Vice President und Managing Director der Barclays Arena in Hamburg muss der bekennende Deutschwein-Fan immer einen kühlen Kopf bewahren. Herzlich willkommen, Steve Schwenklengs.
Ja, vielen Dank erstmal für die grandiose Begrüßung. und an alle Weinfreunde da draußen, herzlich willkommen hier in der Barclays Arena.
Steve, wie geht's dir?
Och, mir geht's eigentlich den Umständen entsprechend sehr gut. Wir haben 2 anstrengende Jahre hinter uns, blicken jetzt wieder positiver in die Zukunft. Und ich bin momentan gesund. Was will man mehr? Insofern, ja, mir geht's gut.
Das ist hervorragend. Ihr merkt schon, heute halt es ein bisschen, weil wir sitzen natürlich in dieser riesen Arena und das ist ein ganz besonderes Feeling, aber das gibt auch ein bisschen Ton und das wollten wir euch aber nicht verheimlichen. Heute haben wir ein spezielles Thema. Wir haben in den letzten Folgen immer uns sehr allgemein gehalten, was das Thema Wein angeht und wir haben uns vorgenommen, ein bisschen mehr uns thematisch zu fokussieren. Das ist auch der Wunsch vieler Zuhörer. Und heute habe ich mir überlegt, dass wir mal einen Wein probieren aus 3 verschiedenen Jahrgängen. Und ich weiß, dass du bekennender Deutschwein-Fan bist, sozusagen der Kämpfer für den deutschen Wein.
Ja, ich sage immer inoffizieller Weinbotschafter für Deutschland. Weiß außer mir zwar keiner, aber...
Sehr gut. Und heute habe ich was Besonderes mitgebracht, denn heute probieren wir Aulerde von Philipp Wittmann aus Rheinhessen in den Jahrgängen 2013, 2014 und 2015. Das ist sozusagen das einstiegsgroße Gewächs von Philipp Wittmann, was, sag ich mal, ich denke so am leichtesten verständlich und zugänglich ist, was, glaube ich, ganz spannend ist für die Leute und was man auch jetzt nicht immer unendlich lange lagern muss, damit man schon spaßig dran trinken kann. Und bevor wir starten, eine ganz wichtige Frage, die alle Zuhörer immer brennend interessiert. Hier in dieser Arena gehen ja wirklich die ganz, ganz großen Stars ein und aus. Und ich weiß, in den nächsten Monaten kommen Namen wie Sting, Justin Bieber, George Ezra, Helene Fischer, Elton John und viele, viele mehr. Aber wenn du sagen müsstest, von diesen 5, so Sting, Bieber, Ezra, Fischer, John, da würdest du selber sogar zu einem Konzert gehen. Was wäre das?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil da spielen viele Dinge eine Rolle. Erstens, welche davon kennt man persönlich? 2 davon kenne ich persönlich. Das ist Helene Fischer und Elton John. Deshalb wird sicher einer von den beiden werden. Und dann sind sie eben total unterschiedlich. Aber bei Elton John würde ich die Musik absolut bevorzugen. Bei Helene Fischer die Show. Beides ist sensationell. Ich finde, man muss beides gesehen haben. Mich zwischen den beiden zu entscheiden, wird schwierig. Am Ende des Tages würde ich wahrscheinlich Elton John nehmen, weil bei Helene Fischer hat man in den nächsten Jahren noch öfters die Möglichkeit, sie zu sehen und zu hören, bei Elton John nicht. Deshalb wäre das meine Wahl in diesem Fall.
Das ist sehr, sehr weise gewählt. Und liebe Weinnasen, dann sage ich euch, heute verlosen wir 2 VIP-Tickets für Elton John am 2.5.2023 in der Barclays Arena. Und was ihr dafür tun müsst, hört ihr später. Bleibt dran. Ich würde sagen, jetzt schenke ich erstmal den ersten Wein ein.
Sehr gern.
So, das hört sich gut an im Glas.
Absolut.
Das hört sich sogar sehr gut an im Glas. Wir müssen natürlich anstoßen.
Zum Wohle. Lass das mal nicht an Kutay hören.
Ja, Shoutout an Michi Kutay von der Hansa Lounge, unser guter Freund. Und seines Namens einer der besten Sommeliers, die wir in Deutschland haben. Tatsächlich hat der heute uns diesen Tipp für die Weine gegeben und bei dem habe ich mir die Weine auch geholt.
Wow.
Denn man muss ja auch immer ein paar gereifte Jahrgänge erstmal bekommen und das ist im Handel immer gar nicht so einfach. Online vielleicht ein bisschen einfacher. Heute habe ich sie freundlicherweise von ihm geholt. Und wer mal die Gelegenheit hat und darf mitgenommen werden von einem Mitglied in die Hansa Lounge, da ist eine gute Weinkarte vorhanden. Oh, hervorragende Nase, ne? Schön gereift.
Absolut. Und alleine die Farbe schon.
Tiefgelb, golden.
Die Hörer jetzt leider nicht sehen, aber es ist wirklich sensationell.
Einfach herrlich. Aulerde ist ein Hang, der nach Süden ausgerichtet ist. Bereits irgendwie 1380 wurde der das erste Mal namentlich erwähnt. Vom Boden her ist das Tonmergel mit Lösslehm und Kalkstein. Und im Untergrund ist so Tonsand, also Kies und Tonsand. Die Reben sind um die 70 Jahre alt, was einfach auch alt ist. Das Weingut Wittmann gibt es seit Generationen. Der Philipp macht das heute. Seine Eltern Elisabeth und Günther sind schon Ewigkeiten dabei. Früher hat der Vater tatsächlich Gemüse angebaut und Getreide, daher also auch Wein, aber auch Gemüse und Getreide da und immer schon biodynamisch gearbeitet oder biologisch gearbeitet. Heute sind sie biodynamisch zertifiziert. Und sein Vater kümmert sich so um den, ich sag mal, Weinberg und Philipp ist dann am Ende der Weingut sich verantwortlich zeichnet für die Weinmache und die haben 25 Hektar ungefähr, machen im Jahr 150.000 Flaschen. Das ist also wirklich ein handwerklicher Betrieb, muss man wirklich sagen. Und 2013, ja, das ist jetzt ja auch schon 9 Jahre alt.
Genauso stelle ich mir einen Wein vor, an dem ich richtig Spaß habe. Das ist ein rundes Paket. Das ist, wie du richtig sagst, einfach handwerklich richtig gut gemacht. Man schmeckt die Reife schon, aber er hat immer noch was Junges, eigentlich auch überraschenderweise, finde ich. Das ist einfach ein sensationelles Gesamtpaket. Und wer mal Lust hat, wirklich solche gereiften Weine auch zu probieren und sich da auch mal langsam ranzutrinken, weil das sind sicher keine Einsteigerweine. Aber wer sagt, ich möchte sowas mal probieren, ob mir das schmeckt, ein perfekter Wein dafür.
Ja, finde ich auch. Sehr zugänglich. Tolle, tolle Milde. Also viele Leute haben ja Probleme mit Riesling an sich, aber ich finde, er ist ein toller, milder Wein.
Ja.
Von dem Jahrgang gab es gerade mal nur irgendwie 2400 Flaschen. Normalerweise produzieren die in dem Jahr so 7000 ungefähr.
Wow.
Der ist echt schön. Tolle Mineralität. Und tolle Zitrusaromen.
Ja, und auch für alle, die immer sagen, na, Riesling ist nicht so meins, weil ich mag diese Säure nicht. Gerade bei dem Wein finde ich die Säure super eingebunden. Und auch gerade Alter ist immer so ein komisches Wort, aber durch die Reife finde ich das auch sehr rund und das ist was, wo ich sagen würde, der dürfte auch noch für ein größeres Publikum zugänglich sein, obwohl es wirklich ein sehr charaktervoller Riesling ist. Also keine Angst vorm Riesling, es gibt auch wirklich Rieslinge, wo die Säure sehr, sehr gut eingebunden ist und das macht dann auch richtig Spaß.
Ja, das ist alles im großen Holzfass ausgebaut und ich finde, das merkt man auch. Das gibt so einen angenehmen Schmelz, so eine Cremigkeit, so eine super Harmonie. Wirklich, macht richtig viel Spaß. Ob ich ihn jetzt noch besonders viele Jahre liegen lassen würde, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist auch auf dem Höhepunkt.
Ja, würde ich auch nicht machen. Da ist aber mein Problem schon A, begrenzte Lagerfläche zu Hause.
Und die Neugierde.
Und B, denke ich mir mal, man läuft dann immer an den Flaschen vorbei und überlegt sich, ah, jetzt noch 2 Jahre, wo ich mal sage, nein, auf damit, Spaß haben, Freunde einladen, einen richtig schönen Abend machen und dann war es der Wein auf jeden Fall wert. Ob er jetzt 2 Jahre früher aus dem Keller ist, wie gesagt, bei diesem Wein finde ich das absolut, jetzt aufmachen, trinken, Spaß haben, sensationell.
Ich habe vorhin extra nochmal geschaut im Internet, es gibt die Dinge noch, ihr werdet auch in den Shownotes sehen, wir verlinken, wo man die Sachen kaufen kann. Da haben verschiedene Händler noch Kapazitäten und meine Empfehlung wäre auch gar nicht jetzt unbedingt die jungen Jahrgänge kaufen und weglegen, sondern lieber gleich was kaufen, was schon ein paar Jahre gereift ist. Dann kostet es einen Zehner mehr, aber dafür hat man auch gleich richtigen Spaß und begeht keinen Kindermord. Die Flasche müsste die 60, 70 Euro kosten. Ich weiß, das ist für eine Flasche Wein sehr, sehr viel Geld.
Ja, aber so möchte man sich auch mal was gönnen.
Genau, und wenn man das Gleiche macht wie wir heute, 3 Jahrgänge probieren und hat, sagen wir mal, ein paar Freunde zusammen, wenn man fairerweise ganz ehrlich ist, reicht so eine Flasche mit locker, also wenn man jetzt 8 oder 10 Leute hat, könnte man mit den drei Flaschen eine tolle Verkostung machen und ja, hat jeder gut was zu probieren. Und
auch die Idee, dass man auch mal Leuten, die nicht so viel Ahnung haben vom Wein, zeigen kann, was macht eigentlich so ein Jahr aus? Also wo sind denn die Unterschiede und wie stark die teilweise sind, um dann zu erkennen, dass es schon einen Unterschied macht, ob in der Weinkarte jetzt steht, das ist ein 19er oder ein 17er. Das macht tatsächlich einen Unterschied, aber das kann man nur verstehen, wenn man es auch mal probiert hat.
Ja, probieren geht über studieren. Und ich habe extra nochmal geschaut, was über 2013 geschrieben wurde, weil ich muss gestehen, mir fällt es immer extrem schwer, mir die ganzen Wetterkapriolen der Jahre zu merken aus aller Herren Länder. Aber 2013 war es wohl so, dass nach einem wirklich langen Winter die Reben mit ungefähr 2-wöchiger Verspätung ausgetrieben sind und die Blüte begann auch erst relativ spät. Und das schlechte Wetter zog sich lange hin und ja, es war immer von vornherein klar, dass es ein spätreifer Jahrgang wird mit einem kleinen Ertrag. Am Ende wurde dann alles gut. Es sind gute Weine geworden. Es gab dann keine super Kapriolen. Also wie gesagt, mittlere Erträge, aber gute frische Säurewerte. Und ich finde, das Ergebnis spiegelt sich auch genauso wider, wie es geschrieben steht. Ganz, ganz spannend.
Absolut. Und auch da muss man ehrlicherweise sagen, nichts davon, was du gerade vorgetragen hast, hätte ich so geschmeckt. Aber wenn man jetzt den nächsten Wein trinkt und dann vergleicht, wie war denn das Wetter oder das Klima in dem Jahr, dann kann man verstehen, woher der Unterschied kommt.
Sehr spannend. Bevor wir zum nächsten Wein kommen, kommen wir aber zu vielen anderen spannenden Dingen. Nämlich zu dir. Du bist in der Veranstaltungsbranche seit über 30 Jahren. Bist du als gelernter Veranstaltungskaufmann? Das gab es damals wahrscheinlich noch gar nicht, ne?
Nein, zu meiner Zeit gab es tatsächlich nichts. Es gab weder einen Lehrberuf noch ein Studium. Wir waren alle, die in der Zeit angefangen haben, Quereinsteiger. Ich habe schon früh in der Schule eben so angefangen, solche Sachen wie Abi feiern oder einfach Partys zu organisieren und habe dann einfach festgestellt, da gibt es was ich besser kann als alle anderen. Es gab sehr, sehr viele Sachen, die ich deutlich schlechter konnte als alle anderen, aber da habe ich tatsächlich was gefunden, wo ich gesagt habe, das macht keiner so gut wie ich. Und dann dachte ich, sei schlau, dann mach's doch beruflich. Und habe dann natürlich auch nach dem Abi das Gefühl gehabt, nach der Bundeswehr, ich muss noch was studieren, habe ich dann auch gemacht. Aber die Karriere abseits des Studiums hat da schon Fahrt aufgenommen und ich habe mein Studium nicht beendet. Ich habe direkt angefangen zu arbeiten und ich mache, seit ich 18 bin, Veranstaltungen und bin bis heute dabei geblieben.
Also du bist ein glühendes, positives Beispiel dafür, liebe Zuhörer der jüngeren Generation, dass man auch ohne Studium etwas erreichen kann in seinem Leben.
Ja, und das Lustige dabei ist, ich bin heute Prüfer bei der Handelskammer für Veranstaltungskaufleute, habe aber selber nie Veranstaltungskaufmann gelernt. Also das ist sozusagen, ich bin das schlechte Beispiel dafür, dass man auch ohne was gelernt zu haben beruflich erfolgreich sein kann. Es ist keine Empfehlung, aber zumindest es ist nicht unmöglich. Heute bin ich sehr, sehr froh, dass es diese Ausbildung gibt, also als Lehre oder als Studium, weil es heute einfach auch an der Anspruch an jemand, der verantwortlich zeichnet für eine Veranstaltung, ist heute so, so viel höher, als es damals bei uns war, dass es heute ohne diese Ausbildung eigentlich gar nicht mehr geht. Allein schon vom Rechtlichen her, allein schon vom ganzen technischen Wissen, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Da reicht's heute nicht mehr, dass man mal zwei Geburtstagsfäden organisiert hat, um dann hier in der Barclays Arena anzufangen. Damals war das noch ein bisschen anders, aber heute sind die Anforderungen deutlich höher, aber Gott sei Dank gibt's eben das als Lehrberuf oder als Studium.
Und gestartet bist du mit den ganzen Partys und der Organisation in deiner Heimat im Schwabenländle?
Ja, ja klar, es war super Zeit damals für junge Leute, gell, super. Und als der Nelson neulich im Podcast war, da habe ich gedacht, der ist mal wieder ein aus der Heimat, super sympathisch, hat mir gut gefallen.
Ja, Nelson hat auch sehr viel Spaß gemacht. Viele Grüße an Nelson, der hört bestimmt heute zu. Was vermisst du an Stuttgart? Was vermisst du an der Heimat heute? Oder sagst du, ich vermisse gar nichts, meine Heimat ist heute Hamburg?
Also es ist tatsächlich so, ich war in meinem Leben viel unterwegs, auch viel im Ausland, auch viel in Deutschland. Und für mich ist Hamburg die schönste Stadt, auf jeden Fall, und auch die lebenswerteste. Deshalb bin ich hier und habe mein Wohnsitz hier nicht aufgegeben, auch wenn ich längere Zeit im Ausland war. Was ich an Stuttgart, oder ich komme eigentlich aus Reutlingen, das ist ungefähr 40, 45 Kilometer südlich. Was ich wirklich vermisse, ist das Essen. Bei schwäbisches Essen einfach sensationell.
Maultaschen.
Ja, Linsenspätzle, Seidewürstel und so. Ja. Ist jetzt nichts für die schlanke Linie, muss man auch sagen. Aber ich liebe es und das, was ich wirklich auch noch vermisse, ist das Wetter.
Ja.
Also Wetter im Schwabenland ist halt mit Hamburg nicht zu vergleichen. Aber wie gesagt, ich möchte nirgendwo anders leben als in Hamburg. Super Stadt, fühle mich hier total zu Hause. Bin eigentlich angekommen und ja.
Hast du einen Tipp für die Zuhörer, die irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten nach Hamburg zu Besuch kommen, was sie unbedingt sehen sollten, was vielleicht sogar ein Ausflug wert wäre? Ich sehe da gerade, hier hängt ein großes Plakat vom Fame Forest. Da kann ja eigentlich jeder mal hinfahren. Was ist denn das eigentlich?
Also jein, das Fame Forest Projekt, das machen wir zusammen mit Das Geld hängt an den Bäumen. Wir pflanzen seit, ich glaube, wir haben das, jetzt muss ich kurz vor der Pandemie damit angefangen eigentlich, zu sagen, dass wir für jeden Künstler und für jede Künstlerin, für jede Gruppe oder für jede Sportmannschaft, die hier in der Arena spielt oder auftritt, einen Baum pflanzen in unserem Fame Forest. Der ist 10, 15 Autominuten von hier. Und dort pflanzen wir die Bäume. Dann gibt's für jeden hundertsten Baum gibt's auch noch ein Bienenvolk. Und das ist sozusagen unser Beitrag zur Nachhaltigkeit. Und wir wollten einfach weg von diesen Sold-Out Awards, die jeder erfolgreiche Künstler schon 400 Mal im Wohnzimmer hat.
Platten und Kuhglocken.
Das wollen auch die Künstler nicht mehr, sondern die Künstler wollen eben auch, dass man anfängt, sich über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen, auch in unserer Branche, was eine Herausforderung ist.
Ja.
Wir sind nun mal eine Industrie, die sich mit Menschenmassen, ohne dass das negativ klingen soll, beschäftigt. Und überall, wo viele Menschen sind, wird einfach viel verbraucht. Es wird Müll erzeugt. Das sind alles Sachen, denen wir uns sehr, sehr bewusst sind. Und wir versuchen wirklich seit Jahren, unseren Betrieb hier so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Wir benutzen ausschließlich Regenwasser für Toilettenspülung. Wir benutzen nur 100% Ökostrom. Also wir sind wirklich bemüht, das Menschenmögliche zu machen. Wir waren vor der Pandemie komplett plastikfrei. In der Pandemie musste man wieder auf diese kleinen Einweg-Senf und Ketchup und so zurückgreifen. da sind wir jetzt gerade dabei, uns wieder davon loszulösen. Wir werden jetzt komplett auf Pfandsysteme umstellen. Also Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Und eins dieser Projekte ist eben unser Fame Forest, den wir zusammen mit das Geld an den Bäumen machen. Und unser Freund Atze Schröder hat ja, ich glaube, in einer Sektlaune, nachdem er nach der Zugabe oder zur Zugabe nochmal auf die Bühne kam und wir ihm einen Baum geschenkt hatten, gedacht, das ist eine super Idee, ich schenke allen Fans heute in der Arena einen Baum und hat dann tatsächlich 10.000 Bäume gepflanzt. Also auch nochmal vielen Dank dafür, lieber Atze, von dieser Stelle. Und ja, das ist so unser Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.
Und pro 100 Bäume gibt es ein Bienenvolk?
Ja.
Dann sind das ja auch nochmal 100 Bienenvölker.
Ja, bei uns im Fame Forest, so. Bei Atze im Witzewald, aber vielleicht hat Atze auch noch Lust, noch ein paar flotte Bienen auf die Straße zu schicken. Wir können ihn da gerne mal fragen bei Gelegenheit.
Ich werde ihn mal anhauen, ob er vielleicht als Imker noch aktiv werden will, den Atze-Honig.
Ja.
Sehr gut, nicht richtig gut. Ja, der Atze und der Witzewald. Schwäbisches Essen passt, glaube ich, besonders gut zu diesen Weinen.
Ja.
Und das schreit danach, den nächsten Jahrgang zu probieren. Und das ist der 2014er Owl Erd und den schenke ich jetzt mal ein.
Ich freue mich.
Ja, farblich gesehen würde ich sagen, könnte es sein, dass der 14er ein Tick intensiver ist. Aber da muss man wirklich genau hinschauen. 2014, das Jahr war erst warmer, trocken und auch da früher Austrieb der Reben. Und dann folgte so ein bisschen so eine Zitterpartie, weil so ein bisschen kalte, polare Luft kam. Und dann führte es ein bisschen zu Spätfrostschäden. Und um Pfingsten wurde es dann heiß und dann kam rasche Rebblüte und das sah alles gut aus. Dann kam zwar ein warmer, aber extrem nasser Juli, was ja dann auch immer nicht so gut ist. Aber am Ende des Tages ist das ein sehr guter Jahrgang geworden, der, glaube ich, in ganz Deutschland sehr erfolgreich ist. Also spannend auf jeden Fall, wenn ich da mal reinrieche.
Und für mich tatsächlich in der Nase schon deutliche Unterschiede.
Total, sehr rauchig, ne?
Wobei man auch immer sagen muss, dass wir alle ja unterschiedlich riechen. Also niemand riecht gleich wie jemand anderes. Aber für mich ist der 14er mineralischer, steiniger und ich nenne es immer etwas kälter. Während der 13er für mich so eher warm und so Honig in der Nase war.
Also ich kann es jetzt nicht sagen, da müssten wir Philipp Wittmann fragen. Gefühlt würde ich sagen, dass bei dem 14er die Reben oder die Trauben noch reifer waren als beim 13er. Können wir vorstellen, dass das noch höheres Mostgewicht hatte. Weiß ich jetzt nicht, aber von der Empfindung her.
Die Öxle.
Die Öxle.
Die viel besungenen.
Macht Zucker rein, gibt Öxle.
Ja.
Aber auch hier wieder, es ist, also die Typizität der Aulerde ist klar zu erkennen, finde ich. Eine schöne, schlanke Säurestruktur, eine schöne Cremigkeit. Immer dieses rundlich-warme, sehr charmant. So eine leichte Salzigkeit. Und was ich bei, hast du das
auch zu sagen? Ich wollte gerade eben sagen, hast du auch so ein bisschen Salz auf der Zunge?
Und beim 14er habe ich, finde ich die Frucht noch prägnanter als beim 13er, habe ich noch mehr so tropische Früchte irgendwie. Fast wie so ein Fruchtsalat.
Also man muss uns das jetzt natürlich glauben, aber das ist, wenn man einfach zwei Gläser hingestellt bekäme und einem nicht gesagt wird, was man trinkt, würden viele Leute sagen, das sind wirklich auch verschiedene Weine.
Total.
Und das finde ich das Erstaunliche. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich jeder mal spaßeshalber zu Hause machen sollte, um wirklich mal zu merken, was macht so ein Jahr mit einem Wein? Also beeindruckend.
Ja, das ist ja natürlich etwas, was natürlich in den nächsten Jahren noch viel, viel, viel prägnanter wird durch den Klimawandel. Aber die unterschiedlichen Jahrgänge und die unterschiedlichen Klimaverläufe haben natürlich enorme Auswirkungen. Zwar ist die große Kunst, glaube ich, des Winzers durch seine Arbeit im Weinberg und im Keller immer die Kapriolen der Jahre auszugleichen. Und der hat ja nun auch keine andere Möglichkeiten, als auf das Wetter zu reagieren mit all seinen Möglichkeiten. Aber ich finde es unfassbar spannend. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre 14 von den beiden mein Favorit persönlich. Der 13er ist mir bisschen zu zitronig, die Säure ist mir ein bisschen zu prägnant, das ist nicht so meins. 14er ist mir ein bisschen so mehr der Charmeur, so, ne?
Ich wäre tatsächlich auch beim 14er, weil das eher die Art von Riesling ist, die ich sehr gerne trinke. Wobei ich aber glaube, dass in einem Mehrheitsentscheid, glaube ich, sich viele für 13 entscheiden würden, weil er das ist ein schlimmes Wort, aber ich kenne kein besseres, der ist mehr so allgemeingängig.
Ja, das ist ja auch nichts Schlechtes. Und gefallen mir beide sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hab gerade schon gesagt, beides gute Speisenbegleiter. Du bist ja, wie ich gehört habe, auch ein begeisterter Hobbykoch.
Ja.
Was sind deine drei Top-Gerichte, wo du sagst, wenn du die kochst, da bist du unschlagbar? Oder was kochst du am liebsten?
Oh, also ich koche tatsächlich Schwäbisches, cool. weil natürlich Freunde von mir, die nicht aus dem Schwabenland kommen, immer sagen, das ist super, dass es das bei dir gibt, weil sonst wird es einfach schwierig.
Ja.
Und ich habe wirklich zu Hause, also ich stand mit 12 schon in der Küche und habe meiner Mutter zugeguckt und geholfen, weil es mir einfach schon immer Spaß gemacht hat. Und ich kann praktisch noch dieses traditionelle, wie macht die schwäbische Hausfrau Molltaschen?
Spätzle-Schaben.
Auch Spätzle mache ich sehr gerne. Aber auch solche Sachen wie Linsenspätzle und Seidenwürstchen oder wie man hier sagt, Wiener. Also diese Linsen. Und ich bin tatsächlich, was sie aber auch sehr, sehr gute machen, ist Soßen und Schüs ansetzen. Also irgendwie morgens einkaufen, dann danach gleich anfangen, die Schüs anzusetzen, damit sie dann abends auch so ist, wie ich es gerne hätte.
Eine gute Soße kann ein ganz schlechtes Essen retten.
Absolut. Und ich glaube, das ist eben auch so die hohe Kunst, Soßen. Ich glaube, damit steht und fällt vieles.
Ja.
Aber das mache ich nicht für mich alleine. Das mache ich dann, wenn ich Gäste habe. Und ich koche immer regelmäßig mit Freunden zusammen. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Es entspannt mich schon beim Einkaufen.
Mhm.
Also ich empfinde das nicht als Arbeit, sondern eher als Entspannung. Und Essen und Trinken. Ich meine, was gibt es? Also mir fällt sehr wenig ein, was noch schöner ist als Essen und Trinken. und man muss sich auch immer überlegen, das ist letztendlich das, woraus wir alle sind. Also das, was wir in uns reinstopfen, hätte ich besser gesagt. Also das, was sie uns Gutes tun an Essen und Trinken, daraus bestehen wir. So, und ich verstehe einfach nicht, warum ich schlechte Produkte in mich reinstopfen sollte. Und deshalb habe ich sehr viel Spaß an gutem Essen und gutem Trinken. Und nehme mir auch die Zeit dafür.
Passt heute ja hervorragend in unser Thema gutes Trinken, gutes Essen. Du kochst nicht nur gerne, du bist auch begeisterter Hobbypilot und fliegst dann quer durch die Welt. Was war deine weiteste Flugstrecke?
Fliegerei war für mich als kleines Kind schon immer ein Lebenstraum. So. Es gibt ja, wenn man, ich sage mal, es gibt so drei Phasen im Leben. Wenn man als kleines Kind ist, macht man sich irgendwann mal so eine Liste, was will ich alles werden im Leben? Und da ist zwischen, weiß nicht, Sheriff, Prinz oder König und Pilot sind da ja so oft genannte Sachen. Ich wollte immer Pilot werden und habe mir dann einfach später mal diesen Lebenstraum erfüllt, weil es mich mein Leben lang begleitet hat. Und meine beste Freundin sagt immer zu mir, dass ich mich tatsächlich positiv verändert habe, seit ich diesen Pilotenschein habe. Und ich glaube, dass es gibt so Dinge im Leben, die, wenn man sie wirklich will, dann muss man sie irgendwann machen, weil sonst hängt man sein Leben lang dahinterher Und bei mir war es der Pilotenschein, den habe ich gemacht. Ich habe viel zu wenig Zeit dafür, das so zu betreiben, wie ich das gerne würde. Aber ich versuche zumindest meine Scheine zu erhalten, ab und zu mal wieder einen neuen dazu zu machen. Ich habe jetzt neulich die Nachtfluglizenz gemacht. Und einfach so Stück für Stück dabei zu bleiben, immer Neues zu lernen, damit man auch im Kopf fit bleibt. Und
aber wie oft muss man fliegen, um die Scheine zu behalten, damit man nicht irgendwas
also verliert? Du musst eigentlich alle 90 Tage geflogen sein und 3 Landungen. Mhm. So, wenn du nach 90 Tagen nicht geflogen bist, musst du zumindest mit einem Fluglehrer wieder 3 Platzrunden drehen und der guckt dann, ob du es noch kannst. Und dann musst du eben alle 2 Jahre Mindeststunden nachweisen und musst dich auch alle 2 Jahre überprüfen lassen vor einem Instruktor. Das wäre vergleichbar, wie wenn du mit dem Autoführerschein alle 2 Jahre nochmal in die Fahrschule musst und mit dem Fahrprüfer fahren.
Was Sinn machen würde.
Was bei vielen Sinn machen würde, ja, tatsächlich. Aber ich finde es auch wichtig und richtig so, ich werde in diesem Jahr noch 50, das heißt, danach muss ich jedes Jahr zum Fliegerarzt und mich durchchecken lassen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, weil im Auto, wenn das Auto was hat oder wenn man sich selber unwohl fühlt, ja, dann geht man vom Gas, bremst, fährt rechts ran und macht Pause. Das geht beim Fliegen nicht. Und deshalb finde ich das auch sinnvoll, dass da relativ hohe Hürden sind. Ich versuche das alles einzuhalten. Ich würde gerne mehr fliegen. Aber ja, ich bin zufrieden und froh, dass ich überhaupt fliegen darf.
Und unabhängig davon, dass ich mich freue, dass es dieses Jahr dann noch eine große Party gibt, hat deine Freundin mal begründet, warum sie glaubt, dass du dich positiv verändert hast durch das Fliegen? Ist das, was hat das mit Entspannung zu tun oder?
Nee, das hatte einfach so eine. Das ist immer schwierig zu sagen, weil ich mich selber ja nicht von außen wahrnehme, so, sondern ich bin schon immer ein sehr, sagen wir mal so. Große Emotionalität war jetzt noch nie so mein Aushängeschild. Mhm. So, und ich glaube einfach, dass ich mich in dieser Zeit, dass sich das gewandelt hat. Das hat sich sicher auch gewandelt, seit ich fest in einer Arena dauerhaft bin. Weil wenn man wie ich die Jahre zuvor immer von einer Großveranstaltung zur nächsten ist und letztendlich immer irgendwo hinkam, wo einen niemand kannte, dann musste man in sehr kurzer Zeit dafür sorgen, dass sehr große Projekte reibungslos und zu einem gewissen Termin fertig sind. Das ist einfach sowas, da kann man nicht nach jedem Satz Bitte und Danke sagen. Und da braucht man auch ein gewisses Auftreten, damit einen Leute, die einen nicht kennen, auch entsprechend ernst nehmen. So, das hat militärisch wäre vielleicht übertrieben, aber auf solchen Großbaustellen, ich glaube, das
man ist in Großküchen. Man ist zackig getaktet.
Genau, wie in Großküchen, da sagt der Chef auch nicht nach jedem Satz Bitte und Danke. Das prägt einen natürlich auch über die Zeit und ich glaube, dass ich mich da schon sehr zum Positiven entwickelt habe. Ich bin sicher nicht perfekt. Ich bin auch sicher noch weit entfernt von anderen Menschen, die da viel mehr Qualität haben als ich. Aber ich glaube, ich habe mich entwickelt. Corona hat mich vielleicht wieder ein bisschen zurückgeworfen. Hat mein Leben ziemlich verändert. War eine schwierige Zeit. Ich glaube, das ging aber allen so, die in diesen 2 Jahren in Verantwortung waren und hauptsächlich auch in Verantwortung für andere Menschen. Diese Ungewissheit, dieses überlebt man das, wie geht es weiter, muss man Leute entlassen. Wir hatten zu der Zeit gerade 11 neue Mitarbeiter eingestellt, weil wir dachten, die Anzahl der Events sorgt dafür, dass wir deutlich mehr Personal bekommen. Die haben dann ihre bisherigen Stellen gekündigt, um zu uns zu wechseln. Und dann liegt man einfach nachts im Bett und überlegt sich, was passiert, wenn ich denen jetzt in 2 Wochen sagen muss, sorry, aber Probezeit und ja. Das war's mit uns. Und das ist was, manche Menschen lässt es vielleicht kalt. Mich hat's nicht kalt gelassen. Ich habe sehr viele Nächte da nicht geschlafen. Deshalb bin ich eigentlich auch sehr froh, dass die Zeit rum ist. Aber das sind einfach Dinge, die Menschen verändern. Und ich hoffe, dass die Zeit zumindest nicht wiederkommt. Aber ja, wir wachsen an unseren Herausforderungen. Und ich blicke positiv in die Zukunft. Und freue mich, dass alle noch an Bord sind, dass wir diese Zeit verhältnismäßig sehr gut, wenn man das so sagen kann, überstanden haben. Und waren auch bemüht, durch verschiedenste Aktionen hier in der Arena, während wir geschlossen waren, mit Livestreamings und Charity-Events, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Branche, die selbstständig waren, was zu tun und eben auch ein Stück weit was zurückzugeben, weil ich glaube, dass wir als große Arena die Verantwortung haben, auch uns um die Kleineren zu kümmern, weil das ist das, was ich Nachwuchsarbeit nenne, denn wenn die Kleinen keine Chance haben zu wachsen, dann werden sie nie bei uns in der Arena auftreten. Ja? Das heißt, auch da finde ich, tragen wir ein Stück weit Verantwortung mit und die übernehmen wir sehr gerne. Und da sind wir auch in diesen zwei sehr, sehr schwierigen Jahren für uns nachgekommen. Wir hatten zwei Jahre lang keine Erlöse. Kann sich jeder überlegen, wie das zu Hause auf dem Konto aussehen würde, wenn zwei Jahre kein Geld reinkommt. Aber wie gesagt, wir kamen mit einem blauen Auge durch diese Zeit und ich möchte es aber auch nicht nochmal erleben.
Und jetzt läuft es ja Gott sei Dank wieder.
Absolut. Und sind auf dem Wege zu einem, was die Anzahl der Veranstaltungen angeht, zu einem Rekordjahr. Jetzt haben wir andere Herausforderungen. Ich sage mal Stichwort Energiepreise und Personalproblematik. Also man geht eigentlich von einer
Verbraucht Krise. Verbraucht die Arena Gas?
In die nächste. Nein, Gas nicht.
Das ist ja schon mal gut.
Wir haben Fernwärme und wie ich jetzt gelernt habe, ich war immer noch der Meinung, dass in Hamburg Fernwärme durch Müllverbrennung etc. Produziert wird.
Ist in diesem Moment, glaube ich, das eigentlich auch.
Ich wurde eines Besseren belehrt, 70% in Hamburg wird wohl durch Gas wird Fernwärme erzeugt. Und insofern hängen wir auch vom Gas ab. Der Fernwärmepreis ist daran gekoppelt. Und auch da sind wir gerade dran und hauptsächlich unsere Produktionsabteilung einfach zu gucken, was können wir hier vor Ort noch machen mit Solar, mit Wind, um einfach was zu tun, nochmal mehr Richtung Nachhaltigkeit. Und B, die Herausforderung einfach, die immensen Kosten zu stemmen, weil die Fernwärme hat sich vervierfacht. Ich bin mal gespannt, was der Strompreis nächstes Jahr macht. Also es ist die nächste Herausforderung, die auf uns zukommt.
In einer der nächsten Folgen wird es um dieses Thema bei uns gehen. Ich kann dir aus Recherchegründen schon sagen, Strom wird langfristig immer günstiger werden, umso mehr wir erneuerbare Energien kriegen, weil das die günstigste Möglichkeit ist, Energie herzustellen. Das hat nur ein Großteil der Gesellschaft noch nicht verstanden. Die denken immer, dass Atomkraft das günstigste ist. Tatsächlich ist es das teuerste. Und dann kommt, glaube ich, Kohle. Und Wind und Solar sind das Allergünstigste und davon brauchen wir einfach mehr. Das wird aber von ganz alleine kommen, weil wir haben ja keine andere Wahl. Ja, so. Ich habe nicht so viel geredet, aber mein Hals ist schon ganz trocken und das heißt, wir müssen den nächsten Wein einschenken und wir kommen jetzt zum wunderbaren Jahrgang 2015, der sehr warm war, wenn ich mich richtig erinnere. Das muss ich gleich nochmal nachlesen. Und ich glaube, in dem Jahr habe ich kräftig Sonnenbrände gehabt und werde jetzt nochmal was einschenken.
Sehr schön.
Da wird schon geschmatzelt.
Ja, das war Wasser.
Ah, okay. Von der Nase erinnert er mich viel mehr wieder an 13, finde ich so ein bisschen. Nochmal hin und her hier. Ja, gerade wenn man jetzt nochmal an 13 riecht, hat man plötzlich, finde ich, so richtig so Butterkaramell in der Nase. Aber krass, ne? Wie wenn man selber zu Hause Karamell mit Zucker macht in der Pfanne mit Butter.
Das stimmt.
Bei 14 kommt die Holznote noch stärker raus jetzt mit der Luft.
Tatsächlich wirklich beeindruckend, wie sich jetzt im Nachhinein nochmal die Nase der Weine ändert.
Wahnsinn, ne?
Ja. Und es natürlich die richtige Frage wäre, liegt das daran, dass der jetzt im Glas schon wieder 20 Minuten atmet oder ist es tatsächlich durch die vorherigen Weine in der Nase?
Also nee, das kommt durch die Oxidation, durch das Atmen im Glas. Deswegen, man hätte sie wahrscheinlich auch gut, das haben wir jetzt natürlich auch von Temperaturgründen nicht gemacht, aber wenn man sie alle nebeneinander einschenken würde und würde sie direkt probieren und dann zeitgleich atmen lassen, würde man das noch ein bisschen klarer vergleichen können.
Ich bin ja auch ein Freund, den einen oder anderen Weißwein dekantiere ich.
Ja, das mache ich auch häufig. Ja, das macht manchmal auch wirklich Sinn. Und wenn wir die jetzt dekantiert hätten, dann wären die halt noch viel schneller zugänglich, ne?
Ich fand die Formulierung sehr schön. Das mache ich häufig. Das macht manchmal auch Sinn.
Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass man den Gästen was Gutes tun will, ne?
Ja.
Tolle Reife, tolle Frucht, tolle Zitrusaromen. Also erinnert mich ein bisschen mehr an den 13, er ist schön straff. Ist natürlich jetzt auch der jüngste von den dreien. Hat noch was Straffes. Sehr markant.
Ja, ich überlege mir jetzt gerade, ob der Unterschied zwischen 13 und 14 oder 14 und 15 größer ist. Ich glaube, der 14er ist wirklich in der Mitte. Also 15 ist näher bei 13, finde ich. Mhm. Es ist natürlich...
Ich finde, dass der 15er schon sehr knackig in der Säure ist. Also
ja, man merkt, dass er der Jüngste ist.
Aber umso mehr Luft sie kriegen, ich hatte ja gerade gesagt, 14 ist mein Favorit. Umso mehr Luft er jetzt kriegt, umso weniger ist er eigentlich mein Favorit, weil er so ein bisschen breit wird. Und ich glaube, wenn der 15er jetzt noch einen Moment Zeit kriegt, ist der von den dreien wahrscheinlich aktuell mein Favorit. Vielleicht auch der 13er, muss man mal gleich gucken, aber der 14er wird mir mit ein bisschen Luft fast zu anstrengend. Ganz persönlich.
Also ich mag Weine auch, also Weißweine auch wirklich kalt trinken. Also eher ein Grad zu kalt als ein Grad zu warm.
Warm werden sie ja von alleine.
So. Wobei aber ja oft bei großen Gewächsen oder auch bei gereiften Weinen es ja wirklich schade ist, wenn man sie zu kalt trinkt, weil sie dann einfach sehr, sehr viel von ihrem Aroma
sie verschließen sich, genau ja.
Verlieren. Ich finde auch, dass diese Zeit, die sie jetzt hier im Glas sind, auch dem 14er nochmal sehr gut getan hat. Aber ich sagte ja auch vorher, der 14er wäre eher so mein, das, was ich an Riesling liebe. Das ändert sich jetzt tatsächlich mit der Zeit.
Der hat jetzt sowas Limonadiges. Der riecht so ein bisschen wie so eine Capri, so eine Zitrone jetzt.
Ja, um das zu beschreiben, finde ich, das ist sehr gut. Was dem Wein natürlich in keinster Art und Weise die Qualität.
Aber es ist immer gut für die Zuhörer so.
Um anderen zu erklären.
Genau. Zu erklären, was riechen die gerade, was schmecken die gerade. Finde ich das ein bisschen wie Zitronenlimonade. Eine sehr schöne Zitronenlimonade, muss man dazu sagen.
Also wie gesagt, ich kann es eben nur empfehlen, einfach mal ein Wein verschiedenen Jahrgängen und dann auch einfach mal zu gucken, wie ist der nach 5 Minuten, wie ist der nach 20 Minuten. Und man merkt wirklich, was das alles für einen Einfluss hat. Und vielleicht entdeckt ja der ein oder andere auch seinen Spaß dran. Mir macht sowas wahnsinnig Spaß. Also mir macht so eine Probe deutlich mehr Spaß, als 3 völlig verschiedene Weine zu testen. Weil man da einfach merkt, was macht so ein Jahr? Dieses Handwerk, welches Risiko auch ein Winzer letztendlich jedes Jahr eingeht, weil er ist ja absolut der Natur ausgeliefert. Und ja, also Winzer wäre jetzt nicht der richtige Beruf für mich, aber ich bewundere die es machen. Und dieses Handwerk und diese Arbeit, gerade in Deutschland, in diesen Steilhängen. Und auch wenn man mal im Weinberg war und sich das angeguckt hat, diese ganze Arbeit, die Blätter zurückzuschneiden, die Entscheidung, wann ernte ich. Und das ist einfach, es ist wirklich so ein handwerklicher Beruf und mit so viel Liebe und Leidenschaft. Das ist auch der Grund, warum ich mich immer so für deutsche Weine einsetze. weil ich es einfach bewundernswert finde. Und die Produkte sind ja wirklich erstklassig und man kann Spaß dran haben. Und ich bin so ein Mensch, ich trinke eigentlich unter der Woche keinen Alkohol, sondern wenn ich trinke, dann trinke ich eher gut als viel. Ja, lieber eine Flasche weniger und dann dafür eine gute aufmachen. Und da kann man so viel Spaß dran haben und ja, es ist einfach ein Genuss.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Also ich würde sagen, ich vermute 15 ist mein Favorit, aber wir haben ja noch einen Moment Zeit und da probieren wir gleich nochmal einmal durch. Wir haben immer, um von einem Thema gut zum anderen zu springen, ein paar Wasserfragen vorbereitet. Du kannst nur mit einer Antwort antworten. Du hast auch nur zwei Möglichkeiten und die sind relativ einfach. Stadt oder Dorf?
Stadt.
Süß oder salzig?
Salzig.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Mercedes oder BMW?
BMW.
Ah, endlich mal normale Leute. Und Grönemeyer oder Westernhagen?
Grönemeyer.
Ah, sind Grönemeyer tritt leider nicht hier auf, der ist im Volksparkstadion dieses Jahr.
Er wäre gewesen, wäre er nicht an Corona erkrankt.
Ah ja.
Ist leider abgesagt, die Tour.
Wie so viele.
Ja.
Wie so viele. Ein spannender Künstler. Was sind in deinem Leben so die spannendsten Künstler, die du so getroffen hast?
Also die spannendsten Künstler, die ich getroffen habe, sind tatsächlich aus einer Zeit, wo ich noch gar nicht in der Arena war. Denn hier in der Arena ist der Kontakt zu den einzelnen Künstlern auf wenige Minuten oder Stunden beschränkt. Außer die Handvoll, die man dann auch irgendwann privat...
Die meisten sind wahrscheinlich sehr abgeschottet, so, ne?
Ja, das stimmt. Das nehme ich denn auch nicht übel. Wir haben ja immer diese Award-Übergabe, wo sie ihr Zertifikat für den Baum bekommen. Und da gibt's immer eben die Möglichkeit, sich auszutauschen. Den einen oder anderen Künstler über die Jahre kennt man auch und besucht ihn da mal im Backstage. Aber in der Regel ist hier in der Arena der Kontakt ist sehr überschaubar. So möchte ich es mal formulieren. Aber das muss man auch verstehen, weil die Künstler, die kommen ja nicht hierher, haben den ganzen Tag frei, machen irgendwann Soundcheck und gehen dann auf die Bühne. Sondern in der Regel ist der Tag ja komplett durchgetaktet. Die kommen irgendwann in Hamburg an. Dann gibt's vielleicht, wenn ihr Plattenlabel hier in Hamburg sitzt, gibt's nochmal zwei Termine mit der Plattenfirma. So, gibt's vielleicht noch irgendwelche Fototermine oder irgendwelche Pressetermine. Dann kommen sie in die Arena, dann haben sie einen Soundcheck. Nach dem Soundcheck haben sie vielleicht noch ein Meet and Greet. Danach haben sie nochmal ein Fernsehinterview. Danach kommt die Arena, möchte gerne eine Wortübergabe machen. Dann müssen sie irgendwann in die Maske was essen, müssen sie auch noch, und dann müssen sie irgendwann auf die Bühne. Also der Tag ist schon ziemlich durchgetaktet und da gibt's einfach auch viele Künstler, die sagen, das, was ich auf der Bühne mache, ist wirklich auch fordernd und ich muss mich einfach mal eine Stunde hinsetzen, konzentrieren, mich fokussieren, mich auf das auch einstimmen, was da auf mich zukommt. Ich kann mir vorstellen, dass das bei zum Beispiel Comedians, die alleine auf der Bühne stehen und ja alleine die ganze Arena bespaßen müssen, dass das da vielleicht noch ein Ticken schwieriger ist als bei einer ganzen Band oder bei einem Orchester, weil sie da die Last einfach verteilt. Und man kann sich in so einer Band auch, ich sag mal, wenn der andere gerade ein Solo spielt, mal zwei Minuten zurücknehmen. Das kann sich halt ein einzelner Künstler auf der Bühne nicht. So. Und deshalb verstehe ich das alles und verstehe auch, dass die jetzt nicht gerade darauf warten, dass ich mit ihnen jetzt nochmal über Gott und die Welt sprechen möchte. Insofern ist das alles gut. Aber die wirklich interessanten Begegnungen gab es auch hier in der Arena. Also ich habe mal mit Michael Bublé in einem Tischtennis-Doppel im Backstage-Bereich gespielt, ohne die ersten 10 Minuten zu wissen, dass der unter der Basecap Michael Bublé ist.
sehr sympathischer Kerl.
Ja, absolut. Es gibt wirklich schöne Erinnerungen, aber die witzigsten und eigentlich die Geschichten, die mein Leben so am meisten beeinflusst haben, komme aus der Zeit, als ich während dem Studium Geld verdient habe als Fahrer für Künstler. Es gab eine sehr, sehr große Firma, die eigentlich fast alle Künstler in Deutschland durch die Gegend gefahren hat. In Stuttgart haben wir dann die Autos immer aus dem Vorstandsfuhrpark von Daimler-Benz abgeholt, haben dann auch Fahrerschulungen dort bekommen und dann haben wir die Künstler durch die Gegend gefahren. Und ich hatte so lustige Begegnungen wie Depeche Mode, eine meiner Lieblingsbands und war früher auch mal eigentlich meine Lieblingsband schlechthin. Ich habe Dave Gahan mal gefahren auf der Tour in Stuttgart. Und wir sind über Nacht zu zweit von Stuttgart über die Schwäbische Alb nach Zürich gefahren, weil er da Freunde hatte, die er besuchen wollte. Und wir sind nach dem Konzert losgefahren. Es war so 1.30 Uhr ungefähr mitten auf der Schwäbischen Alb auf der Autobahn. Und er sagt dann irgendwann, du, ich habe so einen Hunger, ich muss was essen. Da sage ich, ja, ein bisschen schwierig.
Willkommen auf deutschen Autobahnen.
Genau, nachts um 2:30 auf der Autobahn auf der Schwäbischen Alb. Das Einzige, was sie dir anbieten kann, ist eine Autobahnraststätte. Er sagt, ja, gar kein Problem. Und dann saß ich mit Dave Gahan in der Autobahnraststätte bei Jägerschnitzel und Pommes und haben uns dann lustig über unsere Leben unterhalten. Solche Sachen. Oder ich war auch mal der Fahrer von Elton John in Zürich bei seinem Konzert. Und da hat er 10 Minuten lang versucht, mich dazu zu überreden, die schweizerische Motorradpolizei-Eskorte zu überholen. Und er hat nicht verstanden, dass ich ihm erklärt habe, dass die Schweizer relativ spaßbefreit sind bei sowas.
Sehr teuer.
Und sehr dass ärgerlich. keine gute Idee wäre. Aber an dem Tag hat England gegen Argentinien, glaube ich, bei irgendeinem, weiß nicht mehr, Weltmeisterschaft gespielt. Er wollte unbedingt noch dieses Spiel sehen. Und ja, den Wunsch konnte ich ihm nicht erfüllen. Aber wir hatten da 3 Tage eine sehr lustige Zeit miteinander. Ist auch ein sehr, sehr netter und auch wenn man das nicht glauben mag, total bodenständiger Mensch eigentlich. Auch wenn er immer so als die ausgeflippte Ikone gilt. Und wir hatten die lustige Begebenheit, dass er hier bei uns im Haus war, als ich hier praktisch in der Arena schon tätig war und wir uns bei einer Awardübergabe unterhalten haben. Und er ist ja ein lustiger Typ. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich daran erinnert, dass ich mal vor 20 Jahren sein Fahrer war. Worauf er dann ehrlich sagte, und das finde ich total in Ordnung, nee, wirklich erinnern tut er sich nicht. Daraufhin habe ich zu ihm gesagt, ist auch nicht schlimm. Aber wenn ich mir jetzt überlege, vor 20 Jahren warst du Weltstar, ich war nur Fahrer. Jetzt bist du immer noch nur Weltstar, aber ich bin Geschäftsführer der Arena. Wer von uns die beste Karriere in den letzten 20 Jahren gemacht hat? konnte er auch drüber lachen. Wie gesagt, ist ein lustiger Typ. Und so sind einfach viele Erlebnisse, die man so mitnimmt, aber die man einfach dann auch für sich hat. Also ich bin nicht auf Social Media tätig. Sowas erzähle ich eigentlich auch nicht rum, weil man es einem in der Regel sowieso nicht glaubt. Meine sehr guten Freunde kennen mich, kennen mein Leben und denen kann ich das erzählen und die wissen dann auch, wie sie es einschätzen müssen und dass es der Wahrheit entspricht. Aber manchmal hat man einfach solche Erlebnisse, wo jeder andere sagt, naja, natürlich, klar. Super. Also letzte Woche saß ich bei Tom Cruise in der Loge. Er hat seinen Geburtstag gefeiert. Wir haben Ständchen für ihn gesungen und Erdbeerkuchen gegessen.
Er war hier in der Arena?
Nee, das war in London. Okay. Da veranstalten wir das British Summertime Festival im Hyde Park.
Dazu muss man den lieben Zuhörern wahrscheinlich nochmal erklären, dass die Barclays Arena zur Anschutzgruppe gehört. Und
exakt.
Herr Dr. Anschutz, ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Arenen besitzt er in der Welt?
100? Ja, 130 waren es mal, ja. Inklusive der Sportteams. Und das sind halt so Sachen, die erlebt man. Aber wie gesagt, ist jetzt nichts, wo ich jetzt auf dem Social-Media-Profil...
Nein, das erlebt man, das gehört zum Job dazu. Exakt. Und das muss man ja auch nicht ausplaudern. Genau. Aber ohne Namen zu nennen, was ist so... gibt es so eine Worst-Case-Geschichte? Also die meisten sind ja wahrscheinlich umgänglich, nett, machen ihren Job und wollen ihr Feierabend dann wieder nach Hause.
Genau.
Aber es gibt ja immer auch Dieven, Ausnahmen und Randale-Freunde.
Ja.
Was ist das? Hast du eine gute Geschichte dazu? Stimmt, du grinst schon so. Hat schon mal jemand hier irgendwas abgefackelt?
Also hier in der Arena gibt's halt, manche rasten einfach mal aus, weil sie mit irgendwas in ihrem Umfeld nicht zufrieden sind. Werfen Fleischsalatbrötchen an die Wand oder...
Das ist ja noch relativ harmlos.
Ja, oder kündigen ihre halben Crew. Aber die... Es gibt schon Künstler, die einfach einen gewissen Anspruch an ihre Umgebung haben und eben auch sich über gewisse Regeln gerne hinwegsetzen möchten. Ich bin mir nicht immer sicher, ob das jetzt das Management ist oder der Künstler selber. ich glaube auch oft, dass man, auch wenn man diese Sonderwünsche liest, das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist es oft so, dass man dann solche Technical Writers kriegt, dann steht dann drin, was weiß ich, was der Künstler alles an Sonderwünschen gerne hätte. Und wenn man sie mal dann kennenlernt und sie darauf anspricht, dann gucken die einen teilweise an und sagen, oh, das wusste ich gar nicht, dass das bei uns im Writer steht. So. Es ist natürlich auch so, gerade am Anfang einer Karriere, dass das Management natürlich vielleicht immer denkt, je krasser meine Forderungen sind, umso wichtiger ist wohl mein Künstler. Und meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Künstler eigentlich super nett sind und einfach nur versuchen, dieses, wenn sie auf Welttournee sind, es gibt Bands, die sind 3 Jahre auf Welttournee. Das muss ich mir mal vorstellen. Also meine längste Zeit war mal ein halbes Jahr auf Tournee mit einer Produktion. Und da merkt man erst, was es bedeutet, wenn man ein halbes Jahr jeden Tag in einem anderen Bett schläft oder ein halbes Jahr lang nicht selbst bestimmen kann, was man essen möchte.
Ja.
Und in dieser Zeit habe ich gelernt, dass es einfach wichtig ist, warum zum Beispiel die Künstler möchten, dass ihre Garderobe in jeder Arena gleich aussieht. Ja, weil man dieses Stück Heimat irgendwann braucht. Man muss in einen Raum kommen und das Gefühl haben, hier bin ich zu Hause, weil er jedes Mal gleich aussieht. Und das ist auch mit den Leuten, die mit auf Tour sind, die haben ihre Büromöbel selber mit, die haben ihre Büroschränke selber mit, weil man einfach, wenn man so lange unterwegs ist, dieses Gefühl der Heimat irgendwie braucht. Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause, weil man sonst diese 3 Jahre auf Tour einfach nicht geregelt kriegt. Und mit diesem Verständnis versteht man auch, warum viele sich ihre Garderobe komplett neu einrichten, wenn die in der Arena kommen. Ja, weil sie eben in jeder Arena gleich aussehen soll.
Ich habe mich neulich mit Jan Mewes getroffen, der ja auch Manager ist von verschiedenen Künstlern und auch Konzertveranstalter. Und der, mit dem habe ich auch über dieses Thema gesprochen. Er sagte auch, ja, es wirkt verrückt für den Otto-Normalverbraucher, dass ein Künstler immer einen bestimmten Champagner bei einer bestimmten Temperatur irgendwo haben will und dieses Essen und diese wiederkehrenden Dinge haben will. Aber er sagte, genau das Gleiche wie du. Die machen erstmal einen Job, der nicht alltäglich ist, und die brauchen ein Stück wie einen Anker, der sie einfach am Boden hält. Und ich kann das schon verstehen. Ich glaube, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn man wirklich 1, 2, 3 Jahre am Stück jeden Tag in einer anderen Stadt ist, jeden Abend Konzert spielt oder jeden zweiten Abend von mir ist, und dann abends sofort, die Halle ist noch voll, wahrscheinlich in den Tourbus steigt und noch bevor einer die Halle verlässt, schon der erste ist, der hier vom Hof fährt, damit er irgendwie weiterkommt. Immer in einem Hotel, also ich habe sehr lange im Vertriebsaußendienst gearbeitet und ich weiß, wie das ist, wenn man auf einmal nackt auf dem Hotelflur steht, weil man dachte, man geht ins Bad und gar nicht mehr weiß, wo die Türen sind, weil man jeden Tag woanders ist. Das ist schon anstrengend.
Absolut, und vielleicht kennt der eine oder andere das, wenn er mal im Urlaub ist, die ersten 3 Tage in so einem Hotelbett schläft man einfach schlechter als zu Hause.
Ja.
Und jetzt muss man sich mal überlegen, man hat jeden Tag ein anderes Hotelbett.
Aber ist das auch ein Grund, warum viele Künstler im Tourbus schlafen, weil das mehr Gewohnheit ist?
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, es hat teilweise auch einfach praktische Gründe, weil man oftmals auch in Städte kommt, wo gerade Messe ist oder sonst irgendwas und einfach auch mal gar kein Hotelzimmer mehr bekommt. Und ich glaube eben auch, dass es dieses ein Stück zu Hause tatsächlich ist. Und man ist halt immer mit dabei und vor Ort. Also die schlafen ja auch dann auf dem Gelände oder während der Fahrt. Aber das ist wirklich was, ich kann sehr gut verstehen, dass man das nicht nachvollziehen kann, aber auch dieser Druck, also ich bin schon öfters gefragt worden, jetzt stehe ich so, schon so lange hinter der Bühne, ob ich nicht mal selber auf die Bühne wollen würde. Meine Antwort ist, nein, auf gar keinen Fall. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht so leben. Ich möchte in den Supermarkt gehen können und unerkannt einkaufen. Ich möchte auch nicht jeden Tag zur Arbeit gehen und da stehen 16.000 Leute und erwarten von mir, dass ich die Leistung meines Lebens abrufe, weil sie haben schließlich dafür Geld bezahlt und sie träumen seit 2 Jahren von diesem Konzerttermin und dass sie endlich da ihren Star sehen. Und dann bin ich Künstler, ich habe wie jeder andere Mensch auch einen schlechten Tag, ich fühle mich nicht gut und ich muss trotzdem auf die Bühne und muss 100% meiner Leistung abrufen, egal wie es mir gerade geht. Und muss mit diesem Druck umgehen und alles, was ich sage und mache, wird öffentlich kommentiert und bewertet. Ich möchte das nicht. Und ich glaube auch, wenn man diesen Druck nie selber erlebt hat, ist das auch relativ schwierig, das zu verstehen und zu bewerten. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe, bis auf eine Ausnahme, und die ist gerade mal eine Woche her, noch nie von einem Künstler ein Autogramm oder ein Selfie, wo früher hätte man einfach gesagt, ein Foto mit dem Künstler gemacht. Habe ich noch nie, ist auch nicht mein Ding, weil ich auch immer denke, die sind so froh, wenn sie mal ihre Ruhe haben. Und man muss sich mal überlegen, man geht mit seiner Frau, Freundin, Mann, Freund in ein Restaurant und will einfach nur einen schönen Abend verbringen und ständig kommt jemand an den Tisch und sagt, Entschuldigung, kann ich mal ein Selfie machen?
Ja. Unangenehm.
Hätte ich absolut keine Lust zu. Ich würde wahrscheinlich irgendwann nicht mehr aus dem Haus gehen. Und das sind einfach Dinge, die einen sagen, ja, aber der ist nun mal Künstler, hat er sich ja ausgesucht, verdient viel Geld,
ja, da muss er halt durch. Ja, ein Stück weit stimmt das ja auch.
Da sage ich, ja, stimmt, aber für mich gibt's eben einen Unterschied zwischen jemand geht privat irgendwohin essen oder spazieren oder er steht als sein oder als Künstler oder als Kunstfigur auf der Bühne oder betritt die Arena. So, das ist für mich halt ein Unterschied.
Und es ist auch schon ein Unterschied, wo du jemanden in der Fußgängerzone triffst, weil er gerade selber am Shoppen ist und sagst, oh Mensch, können wir mal? Oder der ist wirklich bei einem romantischen Dinner und du rennst an den Tisch.
Exakt.
Das ist wirklich, ich muss so gestehen, neulich war ein sehr lustiges Video von einer Mitbürgerin, ich glaube aus Österreich, die hatte Till Schweiger getroffen und hat dann gesagt, so, ah, sind Sie der da aus dem Film? Und dann hat er gesagt, nee, bin ich nicht. Und dann fiel ihr wirklich alles. Ah, sind Sie nicht der da, wo die Tochter? Ah, Sie meinen die Emma Schweiger? Ja, ja, ja. Nee, bin ich nicht. Und der konnte es auch wohl nicht aufklären, weil sie dann weg war. Aber ich fand es war wirklich bezaubernd. Aber ja, es ist, glaube ich, eine große Last. So, wollen wir nochmal in den 15er reinriechen?
Ja. Der hat jetzt so ein bisschen Zeit.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt mein Favorit.
Ich finde, die Nase vom 13er hat sich sehr verändert.
Total. 14 hat jetzt auch noch so Kaffee dazu gekriegt, finde ich. Und 15 ist mein Favorit. Also, ich muss fast sagen, dass ich bei 13 und 14 nicht finde, dass es ihnen besonders gut tut, wenn sie zu viel Luft kriegen. Ich glaube, man darf jetzt nicht zu lange warten, es zu trinken. Dann wird es, glaube ich, anstrengend.
Bin ich bei dir.
Und 15 ist, glaube ich, tatsächlich von den dreien mein persönlicher Favorit. Da kannst du dir jetzt noch mal kurz Gedanken drüber machen, was dein Favorit ist. Denn zu dem Favoriten musst du gleich, wie alle unsere Gäste, dir ein Musikstück überlegen, wo du sagst, wenn ich an Musik denke oder das ist mein Favoritenwein und wenn ich an den denke, das könnte das Musikstück sein. Wir denken uns vielleicht beide was aus. Und während du dir dazu Gedanken machst, liebe Weinnasen, kommen wir jetzt zu einem weiteren Highlight. Das ist ja, wie gesagt, schon das Gewinnspiel. Heute gibt es Karten zu gewinnen für Elton John am 2.5.2023. Oh, im Mai nächsten Jahres. Im Mai habe ich Geburtstag, ein guter Monat. In der Barclays Arena in Hamburg, Logenplätze mit Essen, Trinken, Parkplatz, allem drum und dran, Wein ist auch dabei. Und was müsst ihr tun, um zu gewinnen? Ihr abonniert unseren Kanal bei Instagram oder ihr abonniert ihn bei Apple Podcasts oder wo auch immer. Und wenn ihr ihn schon abonniert habt, findet ihr noch irgendeine Plattform, wo ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihr ihn da. Macht einen Screenshot und schickt diesen an. gewinne@halbtrocken.rocks per E-Mail, schreibt als Betreff Elton John und in 14 Tagen wird die Glücksfee einen Glücklichen ziehen und wir veröffentlichen das Ganze auf Instagram und der glückliche Gewinner wird natürlich per E-Mail informiert. So, zurück zu den Favoriten. Was denkst du?
Also, frisch eingeschenkt im Glas, wenn ich sie dann untereinander vergleiche, ist mein Favorit die 14, tatsächlich, weil das von der Stilistik eher das ist, wo ich sagen würde, ja, das ist genau mein Riesling.
Verstehe ich.
Jetzt nach einer gewissen Zeit würde ich wahrscheinlich sagen 15, weil, wie du richtig sagst, dieses, aber die haben jetzt natürlich auch, es ist relativ warm hier bei uns tatsächlich, sehr schnell an Temperatur gewonnen und deshalb wäre ich jetzt auch bei 15, aber frisch eingeschenkt im Glas, zwei, dreimal geschwenkt und dann getrunken, bin ich tatsächlich bei 14.
Habe ich mir jetzt nochmal einen Schluck nachgeschenkt. Der hat natürlich auch ein bisschen in der Flasche Luft gekriegt. Guck, ich bin bei 15. Aber so sind die Geschmäcker auch unterschiedlich. Das ist ja auch das Schöne an der Sache.
Eben.
Wenn du sagst, oh, bei dem Wein, der Stilistik, fällt mir folgender Song ein. Und was für ein Musikstück würdest du dann denken?
Das erste, das mir in den Sinn kommt, das können wir wahrscheinlich leider nicht nehmen, weil es auf dem Index steht. Aber aha, das erste, woran
das ist ja dachte, besonders ich, interessant.
Ja, ich habe zwei Lieblingsbands. Das ist die erste in Depeche Mode, weil er wirklich für mich so verboten gut ist. Wäre ich bei Geschwisterliebe von den Ärzten gewesen, das
ist es auf dem Index.
Ach,
das kenne ich aber.
Insofern würde ich von Depeche Mode Personal Jesus nehmen. Ich glaube, das beschreibt das ziemlich gut. Und wie gesagt, für alle, die uns heute zuhören, der Flaschenpreis mag erstmal so ein bisschen einschüchtern, aber wer wirklich sagt, ich möchte das mal probieren, wir haben was zu feiern, wir wollen uns was Gutes tun, gönnt euch mal so eine Flasche, nehmt euch Zeit, setzt euch hin, macht euch einen schönen Abend und nehmt das so als besonderen Anlass und ihr werdet sehen, wie faszinierend so ein Wein sein kann und ich kann es nur empfehlen.
Ich muss auch sagen, wir liegen zwischen 40 bis 60 Euro pro Flasche. Wenn man jetzt vom Worst Case 180 Euro ausgehen würde, sagen wir mal, man kriegt alle drei für 150 und man hat seine 10 Freunde, dann sind das 15 Euro pro Person. Und selbst wenn man nur mit 5 Leuten, das sind 30 Euro pro Person, dann hat man schon einen sehr, sehr lustigen Abend und sehr viel zu probieren. Und
das geben manche Leute für einen Cocktail in der Bar aus. Also
ist so. Und da hat man hier auf jeden Fall viel mehr davon.
Absolut.
Ganz hervorragend. Personal Jesus von Depeche Mode. Ich hätte, weil es so schön schwungvoll auch ist, der Wein, an Relight My Fire von Take That gedacht.
Oh.
Und diese beiden Songs findet ihr ab heute in unserer Halbtrocken-Playlist bei Spotify. Ja, lieber Steve, die Zeit geht immer schneller rum, als man denkt. Ne? Ratzefatze, so eine Stunde ist auch nichts. Ganz
wir haben noch drei offene Flaschen.
Wir können uns noch einen lustigen Abend machen. Genau. Mal gucken, wer noch dazu kommt. Ich sag ganz herzlichen Dank für die nette Stunde, die tolle Verkostung und die vielen lustigen Anekdoten und Informationen. Liebe Weinnasen, macht fleißig beim Gewinnspiel mit. Liked und abonniert den Podcast, wo immer ihr könnt. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder hier. Mit Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinleinen. Bis nächste Woche. Tschüss. So, das war der liebe Steve Schwenklengs. Eine spannende Folge und ich hoffe, sie hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Macht mit beim Gewinnspiel, abonniert den Podcast und folgt uns auf allen Kanälen. Bis nächste Woche, Donnerstag. Cheers, euer Timo.